Patrick, mir ist da was aufgefallen mit deinen Haaren. Du scheinst da irgendwas zu machen, oder?
Ja, ich scheine eben nichts zu machen. Ich lasse sie nämlich wachsen.
Ah, ich habe mich die ganze Zeit gefragt. In der Entwicklung, ist das irgendein Experiment?
Naja, aber du hast schon recht. Ich bin auch in der Tat auf der Suche nach einem neuen Friseur.
Ja gut, dann ist unser heutiger Gast vielleicht genau der Richtige für dich.
Ich bin Becky.
Ich bin Patrick.
Und ihr hört Kessel Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kessel Talk, eurem unterhaltsamsten Podcast aus Stuttgart. Becky hat es schon gesagt, wir sind heute bei einem für mich passenden Gast heute und wir sind nämlich, wie immer, ihr kennt's, Kessel Talk on Tour, wir sind bei unserem Gast zu Gast und zwar sind wir heute im Salon vom René Asch. René, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, guten Tag.
Applaus.
Genau, René, du hast ja deinen Salon hier in der Silberburgstraße. Und wie war das so für dich in den Anfangsphasen? Was hat dich dazu bewogen, das Friseurhandwerk zu erlernen?
Ja, zuerst mal wollte ich überhaupt nicht Friseur werden, weil mein Vater war Friseur.
Oh.
Der hat einen Friseursalon hier gleich next door. Und das war in den, wir reden von Mitte der 70er Jahre. Da war der Friseurberuf für einen jungen Mann nichts Erstrebenswertes, ganz bestimmt nicht. Und ich habe dann zuerst mal eine andere Ausbildung gemacht, war dann im kaufmännischen Bereich, wohl schon in der Modebranche. Und irgendwann kam dann einfach so diese Idee, was Kreatives machen zu wollen. Da habe ich so umgetan, was könnte man dann so machen, so Dekorateur oder sonst irgendwas. Und irgendwann war es ja auch die Zeit, da kam dann Punk und New Wave und so. Und auf einmal war Friseur wieder ein Modeberuf. Ja. Und ich konnte das ja relativ risikolos testen bei meinem Vater, ja.
Also der hat da noch gearbeitet?
Der hat da einen Laden gehabt, einen sehr angesehenen Laden. Und da bin ich dann eingestiegen, habe eine Friseurlehre gemacht. Und das hat von Anfang an einfach sofort richtig gezündet. Ja.
Können wir da nochmal nachhaken, wann das genau war? Also dass wir eine zeitliche Einordnung haben, weil wir sind ja jetzt hier im Jahr 2025. Und du redest von Punk und New Wave.
78.
78, ja. Okay. Also da wurde es wieder attraktiv und da hat man coole Hochstyle-Frisuren gemacht. Oder was war das, was dich am meisten angezogen hat?
Ja, das war es einfach. Man konnte einfach hemmungslos kreativ sein mit Farben, mit Frisuren. Und vor allem war es eben einfach wieder ein Beruf, der hip war.
Also und davor eher nicht? Also bei deinem Vater war das eher
nee,
so?
Nee. Da war das einfach kein Beruf für junge Menschen irgendwie. Also in meiner Wahrnehmung sind bei meinem Vater nur alte Frauen im Laden gesessen.
Und mit der Dauerwelle.
Ich habe natürlich auch gesehen, dass man da wahnsinnig hart arbeiten muss in diesem Job und sehr spät nach Hause kommt und. Das war alles nicht so mein Ding am Anfang. Aber ja, es hat sich dann doch zum Guten gewendet, ne?
Jetzt hast du schon gesagt, Punk und Mode in den 70ern, wo du in den 78, wo du angefangen hast. Und jetzt bist du ja schon sehr, sehr lange hier. Wie hat sich denn so die Modebranche hier so in Stuttgart, frisurentechnisch, wie hat sich das so gewandelt?
Ja, ich würde mal sagen, es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, wo es so viele wirklich hochwertige und tolle Friseure gibt wie in Stuttgart. Und es liegt auch mit daran, dass gerade in dieser Zeit, Ende der 70er Jahre, namhafte Friseurschulen in Stuttgart aufgemacht haben.
Zum Beispiel?
Ah, da gab es Kertu und Dieter Keller und wir hatten auch eine Schule dann später, Connections hieß die. Und wir haben dann alle so mit Leuten aus London zusammengearbeitet. London war damals der heiße Shit. Und hat man die Leute hergeholt und hat dann tatsächlich diesen sogenannten englischen Haarschnitt trainiert. Und aus diesen Pools sind natürlich unglaublich viele gut und talentierte Leute entstanden, die sich dann ihrerseits wieder selbstständig gemacht haben und wieder tolle Leute ausgebildet haben und. Wir haben jetzt hier allein, hier im Stuttgarter Westen gibt es im Umkreis hier von 200 Metern, gibt es drei Salons, die mit dem German Hairdressing Award ausgezeichnet wurden.
Wow. Ja, da kann man aber mal Applaus geben hier. Im Stuttgarter Westen ein besonderes Örtchen.
Mhm. Ist schon so, ja.
Und was sind so deine Lieblingsfrisuren damals gewesen und machst du die heutzutage immer noch, weil Punk und New Wave ist ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so up to date?
Ja gut, meine Mode läuft ja auch im gewissen Kreis und das wäre für eine komplette Sendung ein Thema. Wir bewegen uns ja im Moment gerade immer noch im 25. Jahr des neuen Jahrhunderts und modisch gesehen orientieren wir uns immer noch am letzten Jahrhundert. Also wir nehmen die Inspiration immer noch aus Jahrzehnten von damals. Also die 70er sind dann mal wieder in die 80er. die 90er, die 50s und so weiter. Das ist eine kulturhistorische Einmaligkeit eigentlich, wenn man das so sieht. Gab es in den letzten 2000 Jahren, seit man Mode verfolgen kann, gab es das noch nie, dass ein neues Jahrhundert und sogar ein neues Jahrtausend keine Avantgarde hervorgebracht hat, keine neuen Dinge. Wir orientieren uns tatsächlich immer noch an den Trends des letzten Jahrhunderts, ne, als Inspiration. Und wenn meine Lehrlinge jetzt heute Undercuts und was weiß ich was, das haben wir in den 70ern, späten 70ern, frühen 80ern, wir haben das erfunden. Wir waren die Ersten, die so radikale Sachen gemacht haben. Und für die Kids ist es heute neu so heiße Scheiße jetzt. Ne?
Ja, aber denkst du, dass es daran liegt, dass jetzt vielleicht alles erfunden ist? Oder ist es schwierig vielleicht, wenn wir jetzt im Haarbereich bleiben, dass vielleicht wirklich alles ausgetestet ist von deinem Gefühl her, dass man halt immer wieder auf die Sachen zurückgreifen muss, die es jetzt im letzten Jahrtausend schon gab?
Also meine Interpretation dazu ist, dass es ganz einfach an der Avantgarde fehlt. Die Mode oder Trends speisen sich immer aus Jugendbewegungen. Und es gibt tatsächlich in diesem Jahrtausend keine relevante Jugendbewegung, aus der sich Designer irgendwas ziehen können. Mode findet, oder Jugend findet nicht mehr auf der Straße statt, ist alles introvertiert geworden durchs Internet. Wurde Jugendbewegung und alles, was Trends sind, introvertiert, nicht mehr extrovertiert. Und da passiert auf der Straße nichts mehr, wo sich irgendwas speisen kann draus. Es gibt keine Avantgarde mehr, weder auch in anderen Bereichen ja nicht. Ja. Also nicht nur bei Mode, sondern auch bei Architektur, bei Kunst und. Gibt es keine Avantgarde mehr. Also orientiert man sich an vorangegangenen Jahrzehnten.
Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt tatsächlich mit dem Internet, dass das dazu führt, also nicht nur, dass man drin bleibt, sondern dass man sich da vielleicht auch um sich selbst dreht und gar nicht mehr so eine Street-Culture hat.
Ja, es gibt einfach keine laute Jugendbewegung mehr, die irgendwie auch substanziell Inhalte hat, aus denen man was machen kann.
Was meinst du, woran liegt das?
Ja, tatsächlich an der Entwicklung des Internets, dass die jetzige Jugendbewegung eine introvertierte ist eigentlich. Mhm. Es gibt schon natürlich Trends, aber es ist alles sehr introvertiert und nicht extrovertiert.
Mit deiner Erfahrung, was würdest du sagen, wenn jetzt halt gerade junge Leute das hören und sich denken, ah, der spricht mir eigentlich richtig aus der Seele. Was wäre ein Ratschlag für die? Was könnten die machen, um aus diesem introvertierten Kreislauf wieder ein bisschen auszubrechen?
Ich denke, es wird früher oder später von alleine passieren, weil Trends, Mode, Zeitgeist ist ja immer ein Kreis und der schließt sich irgendwann wieder, dann geht es wieder von vorne los. Das wird von ganz alleine passieren.
Also du hast Hoffnungen in die Jugend.
Natürlich.
Ja, klar. Sehr gut. Er war ja selber auch mal jung.
Ja gut, also es gibt natürlich Trends, die stilbildend sind. Also zum Beispiel Natürlichkeit, auch von den Produkten her. Es muss alles sehr, sehr biologisch natürlich sein. Haartrends sind inzwischen ja auch nicht mehr gestylt, sondern ungestylt. Also bewusst ungestylt ist eine ganz andere Geschichte, wo sich das hinbewegt.
Kommt auch irgendwann die Dauerwelle wieder, weil ich habe es ja vorhin schon angesprochen.
Im Leben nicht.
Warum kommt die Dauerwelle nicht wieder? Das war doch witzig, so Mini-Pli-Dauerwelle.
Also ich habe meine letzte Dauerwelle in meiner Meisterprüfung gemacht, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Da musste ich das machen und ich habe mir geschworen, das ist die letzte Dauerwelle, die ich mache. Ich habe nie mehr eine gemacht.
Warum nicht?
Weil es in meine Arbeitsphilosophie einfach nicht reinpasst. Ein Haar zu vergewaltigen, chemisch irgendwo, das Haar zu etwas zwingen, was es von selber nicht machen will, das passt in meine Philosophie nicht.
Also ist es einfach für das Haar selber zu schlimm, diese Prozedur?
Ja, kann man so nicht sagen, aber es ist einfach nicht unsere Philosophie.
Vielleicht könnte das die Avantgarde sein, die den Kreis schließt, dass man so eine Mini-Pli oder eine Dauerwelle erfindet, die nicht schlimm fürs Haar ist.
Ja, wenn die Industrie das irgendwann mal hinkriegt, mit Sicherheit.
Dann bin ich die Erste, die kommt. Und sich so eine richtig schöne Dauerwelle machen.
Wenn wir bei den Trendvorstellungen, bei den großen Moden schauen, dann wieder sehen, okay, Haare werden voluminöser, im Moment gerade wieder zum Beispiel. Haare werden bewegter, also man hat nicht mehr das glatte Haar, man hat lockiges, welliges Haar und. Dann schreien die entsprechenden Zeitschriften, die gelben Blätter und was weiß ich was. Juhu, die Dauerwelle ist wieder da. Aber so ist es nicht tatsächlich.
Ne? Und gibt es eine gewisse Gleichzeitigkeit von diesen ganzen Trends? Also du hast Undercut angesprochen, aber es gibt ja auch so Pixie und keine Ahnung, so Bobs, Long Bob, Short Bob. Das hat ja alles irgendwie, also wenn du von Trends sprichst, meinst du, die meisten Frauen kommen dann zu dir in den Salon und sagen, ich würde gern so aussehen wie diese Schauspielerin oder diese Sängerin und die prägen dann den Stil und den Trend, aber es gibt natürlich alles gleichzeitig.
Ja, aber ich denke, grundsätzlich ist es so, dass Trends eine untergeordnete Rolle spielen. Also Trends in Form von das, was saisonal kommt. Das sind Dinge, die Industrie braucht, die Presse braucht und so weiter und so fort. Aber die Mode an sich oder der Zeitgeist an sich, der dreht sich nur circa alle 4 Jahre mal.
Okay.
Und darin muss man sich bewegen, wenn etwas zeitgemäß oder nicht altbacken aussehen soll. Aber ich glaube, dass diese saisonalen Trends keine große Rolle spielen in der Praxis. In der Praxis geht es darum, Menschen schöner zu machen und nicht, es ist keine Handtasche, ne? oder sonst irgendwas. Sondern es hat was mit den Menschen zu tun, das sollen Menschen schöner machen, das, was wir tun. Und es soll auf gar keinen Fall altbacken aussehen, selbstverständlich. Aber diese saisonalen Trends, die so verbreitet werden, spielen in der Praxis nicht wirklich eine Rolle, also nicht in der Art und Weise, wie wir arbeiten oder wie wir unseren Beruf definieren.
Die Haare sind ja auch der Porsche auf dem Kopf, habe ich mir mal sagen lassen.
Das ist ein sehr schöner Spruch.
Das sieht man auch bei Patrick. Patrick lässt ja gerade auch seinen Porsche rauswachsen. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr es übrigens auf unserer Instagram-Seite sehen. Da gibt es ein sehr schönes Foto von Patrick und natürlich auch von René, wenn ihr den René sehen wollt.
Der auch gerade die Haare wachsen lässt auf ausdrücklichen Wunsch der Frau. Und
echt, ist sie dann auch bei diesem Trend wavy, long hair für Männer?
Nee, es ist einfach, sie hat mich kennengelernt mit sehr langen Haaren und vielleicht ist das irgendeine Alterserscheinung, ich weiß auch nicht. grundsätzlich happy wife, happy life und deshalb mache ich das einfach jetzt auch mit.
Sehr gut. Man muss ja auch sich mit den Trends, also ich finde es auch gut, so ein bisschen mit den Trends zu gehen und dann das zu finden, was für einen selber passt.
Das ist das Wichtigste. Es geht einfach darum, Frisur ist dazu da, einen Menschen positiv oder so schön zu machen.
Ja. Und die Leute können ja dann zu dir in deinen Salon hier kommen, in der Silberburgstraße, hat der Patrick schon gesagt. Und wie berätst du die? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt eine neue, also Patrick sucht einen neuen Friseur.
Genau, wenn
du
ich jetzt als neuer Kunde komme, was erwartet mich?
Ja, wir werden erstmal ein ausführliches Gespräch führen über deine Vorstellungen und wir versuchen natürlich auch aufzunehmen. Erstmal sieht man natürlich an der Optik, es gibt so bestimmte Insignien, wie ist jemand angezogen, was hat er an, was hat er von Lifestyle, ja, das muss ja alles auch zusammenpassen, nicht nur die Frisur.
Es ist ein gesamtheitliches Konzept.
Es muss nicht nur auf deinen Kopf passen, es muss nicht nur zu deinem Gesicht passen, es muss in dein Leben passen, die Frisur. Ja. Das sind so Dinge, die man im Gespräch einfach rausfindet.
Und was würdest du beim Patrick jetzt, wenn du ihm so gegenüber sitzt? Am Mikrofon, klar, jetzt haben wir natürlich unsere schönen Kopfhörer auf, da sieht man die Frisur nicht so gut. Aber was würdest du bei Patrick sagen mit dem Style?
Ich würde sie momentan tatsächlich noch ein klein bisschen länger wachsen lassen.
Okay, dann bist du auf dem richtigen Weg, Patrick. Sehr gut,
das deckt sich genau mit meinen Vorstellungen.
Und daneben gucken, dass man mit einer schönen Naturwelle arbeitet, dass man da etwas macht, was auch unkompliziert ist und nicht viel Styling braucht.
René, du sprichst mir aus der Seele.
Sehr gut, dann haben wir ja hier schon zwei zusammengebracht, das freut mich. Jetzt haben wir über die tollen Trends und auch über deinen Laden gesprochen und dass der sich ja auch schon super lange hier hält und ihr tolle neue Friseure ausgebildet habt. Gab es denn irgendwelche Herausforderungen oder Krisen auch in den letzten Jahrzehnten, die den Laden besonders geprägt haben und den vielleicht nochmal in eine andere Richtung gebracht haben oder nochmal auf ein anderes Podest gestellt haben?
Ja gut, die prägendste Krise in den letzten, wir sind jetzt seit 87 unterwegs mit diesem Geschäft hier. 84 haben wir unseren ersten Laden aufgemacht, das ist der zweite jetzt seit 87. Und wir haben viel, viel Glück gehabt. Für uns ging es eigentlich immer nur nach vorne.
Ja.
Jedes Jahr haben wir ein stetiges, kleines Wachstum gehabt, aber stetig. Und die große Krise war natürlich, wie für viele andere auch, war Corona.
Ja.
Jetzt klar, Corona hat ein Riesenloch gerissen und die Nachwirkungen spüren wir bis heute.
Kannst du vielleicht da mal drauf eingehen, weil ich glaube, gerade im Friseurhandwerk oder auch was Kosmetik angeht, weil ihr seid ja nicht nur Haare, seid ja auch Kosmetik, die mussten ja besonders leiden. Also gerade das künstlerische Handwerk hat ja besonders unter der Corona-Krise gelitten. Was waren so Einschnitte, wo du sagst, das war wirklich krass?
Ja gut, man hat uns 4 Monate lang insgesamt den Laden zugemacht und hat uns dann auch ziemlich im Regen stehen lassen.
Ja.
Die Geschichte, ne? Und hat unzureichende Hilfen verteilt, die jetzt wieder eingesammelt werden gegen dem, was man uns versprochen hat.
Ihr habt überlebt? Also das ist ja der Punkt, wo ich sage, ihr seid so gut aufgestellt, dass die Krise euch Gott sei Dank nicht den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
Wir haben Gott sei Dank überlebt, ja, aber es war teuer. Genau.
Okay.
Sehr teuer.
Ja. Gibt es was du aus der Krise gelernt hast für die Zukunft? Also wir hoffen natürlich nicht, um Gottes Willen, dass jetzt nochmal die nächste Pandemie ins Haus steht. Aber gibt es irgendwas, was du diesmal weißt oder wo du Sachen anders machen würdest? Oder als Tipp für die Zuhörenden, die vielleicht auch in dem Bereich unterwegs sind?
Ja, ich denke, also wir in unserer Situation, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben immer konservativ gewirtschaftet, haben Rücklagen geschaffen, damit wir sowas überstehen konnten. Weil wenn ich in meinem Alter auf die Bank gekommen wäre und hätte um einen Kredit nachgefragt, dann hätten die sich wahrscheinlich totgelacht. Wir waren in der Lage, die Zeit selber zu finanzieren und das ist einfach die Lehre draus, beziehungsweise die Erkenntnis draus. Wir haben es richtig gemacht, wir haben konservativ gewirtschaftet, wir haben Rücklagen geschaffen, wir haben nicht alles verbraten und kein Porsche gekauft.
Ich glaube, da müssen wir nachher in der Schnellfeuerrunde nochmal drauf eingehen.
Könnte sein, ja. Jetzt hast du vorher viel über die Kreativität des Friseurhandwerks hier im Westen geredet. Wie würdest du so Stuttgart auf einer Kreativitätsskala denn unabhängig davon, unabhängig von den Friseursalons einstufen? Weil du hast ja auch in dem Modeumfeld, im kreativen Umfeld angefangen.
Oh ja, da dürfen wir da kurz, weil wenn ihr in den Salon, ihr kommt ja jetzt, wenn ihr die Folge gehört habt, alle in den Salon zu René, nicht nur um Hallo zu sagen, sondern auch die Haare stylen zu lassen. Und da hängt vorne ein ganz großes Poster, wo man euch auf Moden schauen sieht. Ja, also ja, habt ihr die Haare von den Modenschauen gestylt?
Wir haben sehr, sehr viele Modenschauen gemacht. Also sagen wir in den frühen 80er Jahren, da lief so gut wie keine Modenschau in Stuttgart, die wir nicht frisiert hätten. Ne? Und wir waren mit unserem Team dann auch auf Tourneen. Wir haben Frisuren präsentiert für die Industrie bei großen Shows. Wir haben Seminare abgehalten in ganz Europa. Wir waren sehr, sehr, sehr viel unterwegs und das war sehr gut zu uns auf jeden Fall.
Und wie, jetzt um auf meine Frage nochmal zurückzukommen, Kreativität Stuttgart, wie siehst du die Kreativität in Stuttgart?
Nicht so schickimicki wie in München und nicht so hip wie in Berlin. Und du musst hier in Stuttgart einfach bodenständig sein.
Hat auch seinen eigenen Charme.
Also nicht langweilig, sondern substanziell einfach. Ja.
Ich habe mir jetzt mein böses Lachen verkniffen mit Schickimicki München. Ja, Richtung von Patrick.
Die Münchner sind halt, haben halt Stil, ne?
Das ist vollkommen in Ordnung, ja. Dafür wirtschaften die StuttgarterInnen bodenständig, damit sie selbstständig bleiben können.
So ist das.
Ja. Aber nicht so hip wie in Berlin. Also ich liebe ja Berlin auch. Würdest du sagen,
ja,
Berlin ist die Kreativität schon...
Absolut, ja. Ich denke, Berlin ist jetzt so langsam auf einer Stufe mit London, mit New York. Das ist wirklich ein Kreativpool, aber die Stuttgarter ticken einfach anders.
Okay, aber trotzdem viel Kreativität. Ich meine, das, natürlich, was wir jetzt von dir rausgehört haben, dass hier so viele avantgardistische Leute auch schon in den 80ern ausgebildet wurden und tolle Ideen gebracht haben, ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen.
Ja, ja. Natürlich, aber immer eben substanziell und nicht mit Tralala.
Ja. Ja.
Jetzt hast du vorher auch gesagt, Kreativität und dass ihr auch viel bei Modenschauen wart. Wie muss man sich das vorstellen, läuft so ein Styling bei einer Modenschau ab? Hat man dann x Models, die man dann alle stylen muss? Kriegen die dann ein Styling und damit laufen sie den Runway durch oder wird da zwischendurch nochmal umgestylt? Wie läuft sowas
ab?
Das
ist ganz unterschiedlich. Das kommt immer ganz drauf an, wie die Show aufgesetzt ist, wie es choreografiert ist. Eins haben alle gemeinsam, es ist unglaublich stressig.
Okay.
Ja.
Weil halt alles schnell, schnell, schnell und nächstes
alles
Model raus.
Muss, alles muss sehr schnell gehen. Und wenn man das mal erlebt hat, zum Beispiel in Paris bei der Prêt-à-Porter, also wo die Models inzwischen mit Motorrädern durch die Stadt gefahren werden, von einem Defilé zum nächsten und dann 5 Minuten vor Beginn der Show ankommen und haben das Make-up von der alten Show drauf. Da kommt Stress auf.
Wahnsinn. Aber also da bist du jetzt, in dem Stress bist du nicht mehr involviert. Das war in den frühen Jahren.
Nein, alles hat seine Zeit und ich denke, man muss glaubwürdig bleiben und vor allem stehen da sehr, sehr viele junge Talente in den Startlöchern, die mit den Hufen scharren und denen muss man auch Platz machen irgendwann.
Ja, klar. So, wir haben schon ganz viel über Stuttgart und das Friseurhandwerk und die tolle Stadt geredet. Und meine Frage wäre jetzt, hast du einen Lieblingsort in Stuttgart?
Ja, klar, logisch. Mein schönes Zuhause.
Ah, oh, okay, klar.
Das ist mein Rückzugsort. Wir wohnen in Weilendorf, also im ländlichen Gebiet eigentlich. Wir sind in 3 Minuten im Wald.
Okay, das ist sehr süß. ich frage mal noch nach einem öffentlichen Lieblings.
Es gibt lecker Essen zu Hause.
Immer, okay.
Ja. Einen schönen Weinkeller, ja. Ja, nee, einen öffentlichen Platz. Ich mag sehr gern die Bärenseen zum Beispiel.
Okay, ja, als Naherholungsort.
So ein Rückzugsort und wo man ein bisschen runterkommen kann, wo man joggen gehen kann, leider im Moment nicht mehr, aber das ist mein Lieblingsort tatsächlich. Ich muss sagen, in der Stadt drin bin ich sehr, sehr selten.
Ja, ich habe schon gemerkt, also wenn du sagst zu Hause eher ländlich, Bären sehen, dann hört sich das eher an, als ob du so ein bisschen das Ländliche an Stuttgart genießt, weil das hat Stuttgart ja auch.
Ja, früher hat man Cocooning gesagt dazu, aber wir waren beruflich so viel unterwegs und haben so wenig Freizeit gehabt, dass ich diesen jetzigen Lebensabschnitt da ganz anders angehe und Trubel eigentlich eher meide.
Und ich habe natürlich nicht gefragt, weil ich dich hier aushorchen wollte, sondern weil ich natürlich zu unserem nächsten Segment überleiten wollte.
Place to be.
And it's history. Und für den heutigen Ort habe ich das Schiller-Denkmal mitgebracht. Ich frage mal unseren zugezogenen Münchner. Er grinst schon. Aber Schiller-Denkmal, sagt dir das was?
Schiller-Denkmal? Ich vermute mal sehr stark, dass das Denkmal auf dem Schillerplatz ist.
Oh.
Ja.
Gut kombiniert.
So nach knapp 10 Jahren habe ich auch was über die Stadt gelernt.
Sehr gut. René, wie sieht es bei dir aus? Schillerdenkmal auf dem Schillerplatz?
Ja, das ist da, wo beim Fischmarkt immer die Cocktailbar ist oben. Ne?
So ist ja. Es. Ja, also ich glaube auch, also gerade was so Weihnachtsmarkt und Wochenmarkt und so angeht, da hat man die Figur, manchmal sieht man sie ja auch nicht durch dann diese Weihnachtsmarkt, weiß ich nicht, Ablenkungen, die da so umherschwirren. Aber das stimmt, der Schiller guckt auf allen diesen Märkten immer auf uns runter.
Ja, genau, ist auch der große Flohmarkt da immer ganz interessant, ganz schön. Ne?
Sehr schön.
So ein Vintage-Freak wie mich ist das eigentlich ein...
Also dafür kann man dann doch in die Stadt gehen.
Ja, natürlich.
Sehr gut. Genau. Und das Interessante an dem Schillerdenkmal ist nicht nur, dass es etwas ganz Besonderes ist, weil es das erste Dichterdenkmal in Deutschland war.
Wirklich?
Ja. Es ist zu einem sehr frühen Zeitpunkt nämlich entstanden. Ich erzähle gleich was zu der Entstehungsgeschichte, denn auch die sagt viel über nicht nur die Geschichte Stuttgarts, sondern auch über die Geschichte Deutschlands aus. Das Interessante oder das Schöne ist, es ist auch ein Hauptwerk der europäischen Plastik des Klassizismus, also dass es etwas ganz Klassisches darstellt. Und die Idee ist nämlich im Jahr 1824 von einem Männergesangsverein in Stuttgart entstanden. Und ich weiß jetzt nicht geschichtlich, wie gut ihr euch auskennt, aber wir haben ja zwischen 1815 und 1871 eben diesen Übergangsphase, wo nach Napoleon hat ja 1806 das Heilige Römische Reich Deutsche Nation aufgelöst und nach dem Wiener Kongress 1815 gab es eben nur so kleine Territorien, die im Deutschen Bund vereint waren. Das heißt, es gab eigentlich kein deutsches Reichsgebiet und viele der Menschen, die aber auf diesem eigentlichen deutschen Reichsgebiet gelebt haben, auch die Stuttgarterinnen und Stuttgarter, haben sich eigentlich einen starken Nationalstaat gewünscht und die waren sehr liberal und national unterwegs. Und heutzutage muss man sagen, ist ja das Wort national eher negativ konnotiert, aber damals war das tatsächlich verbunden mit so einer gewissen Demokratieidee. Und dieser Männerverein, der hatte eben einen ersten Vorsitzenden, der auch sehr liberal eingestellt war. Und der hatte dann die Idee, dass man immer zu Schillers Geburtstag eben so ein Fest veranstaltet und ihm zu Ehren auch ein Denkmal aufstellt, weil Schiller ja auch dafür bekannt ist, diese liberalen und progressiven Ideen der damaligen Zeit eben in seinen Schriften darzulegen. Also wenn wir an die Räuber zum Beispiel denken, dann kann man da ja sagen, das sind ja demokratische Ideen, vielleicht auch anarchische Ideen angelegt. Und so ist die Idee entstanden und Stuttgart war da wieder, wir haben gehört, Stuttgart ist ja öfter mal so ein bisschen Vorreiter, Stuttgart war da ein Vorreiter und hatte das erste Schiller-Denkmal aufgestellt und es wurde nach 14-jähriger Bauzeit, nämlich am 34. Todestag, am 8. Mai 1839, wurde das dann schon eingeweiht. Und noch ein historischer Funfact, diese Schiller-Statue, die hat tatsächlich auch den Zweiten Weltkrieg überlebt. Also es gibt Bilder, wo eigentlich fast alles zerbombt ist. Also weil das Interessante ist nämlich auch, das Schiller-Denkmal steht, wie ihr richtig gesagt habt, auf dem Schillerplatz. Und da stehen lauter wichtige öffentliche Gebäude drumherum. Also das alte Schloss, die Stiftskirche, der Prinzenbau, die alte Kanzlei, also alles wichtige Gebäude. Und Stuttgart war nach dem Zweiten Weltkrieg zu fast 96%, also die Innenstadt ausgebombt, aber das Schiller-Denkmal hat überlebt. Ein Zeichen für die neue Demokratie, Fragezeichen?
Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen, sehr schön. Das war unser kleiner historischer Exkurs heute in Stuttgart. Und wenn ihr das Schiller-Denkmal noch nicht gesehen habt, dann geht bitte auf den Schillerplatz zu einem Wochenmarkt oder zum Weihnachtsmarkt. Wir haben ja jetzt gerade Weihnachtsmarktzeit, da kann man sich das ruhig mal angucken. Und auf dem Weihnachtsmarkt gibt es viele Geräusche. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der Patrick uns was vom Weihnachtsmarkt mitgebracht hat. Klingling, klingling.
Sounds
auf Stuttgart. Korrekt, liebe Becky, lieber René, ich war wieder unterwegs. Ich kann jetzt natürlich nicht spoilern, wo. Ob es vielleicht der Schillerplatz war.
Wir müssen das ja raten,
du willst spoilern. Ganz genau. Ihr seht, die Becky ist schon ein paar Mal dabei. René, Becky, habt ihr Lust auf eine Runde Sounds auf Stuttgart?
Ja, klar.
Absolut. Ich würde auch dem René natürlich den Vortritt lassen.
Dann gut. Spielen wir gleich mal die erste Aufnahme ab.
Der wäre eigentlich heute mitgekommen.
Okay, sehr viele Leute, sehr viele Leute.
René, was hast du gehört?
Musik.
Musik, ja.
Viele Menschen.
Ich habe auch so ein bisschen Geschirrklappern gehört. So ein bisschen was, irgendwas Gastronomisches.
Okay.
Weil das wäre auch mein erster Tipp.
Muss aber ziemlich groß sein.
Ja, auf jeden Fall. Irgendeine große gastronomische Einrichtung. Also es war auf jeden Fall sehr laut und es waren sehr viele Leute.
Das ist richtig. Alles, was er sagt, ist richtig.
Sehr gut.
Es war eine große Halle, wo an dem Abend viele Leute waren.
Alte Kanzlei. weil wir gerade am Schillerplatz waren.
Möchtest du jetzt schon alte Kanzlei
einloggen? Nee, um Gottes Willen. Ich weiß ja, also René, wir hören ja immer mehrere. Vielleicht hören wir uns die zweite Aufnahme an und dann überlegen wir. Aber ja, klar, also ich war schon bei einem großen Restaurant mit vielen Leuten so ein bisschen.
Ja, ist gut.
Was denkst du, René?
Ich glaube, wir spielen mal die zweite Aufnahme ab und dann schauen wir mal, was ihr da hört.
Okay, kurze Nachfrage. Das ist ja derselbe Ort.
Das ist derselbe Ort.
Das heißt, wir haben ja da gerade eben gemutmaßt, dass es ein Restaurant ist. Und jetzt hören wir diese schönen, für mich orientalisch klingenden Geräusche.
Ja.
Musikinstrumente.
Ist alles richtig, ja.
Okay. Das macht sich einfach.
So, aber es ist in einem geschlossenen Raum?
Es ist in einem geschlossenen Raum.
Also ich frage nochmal, René, hast du irgendwie, also jetzt bin ich natürlich weg von der alten Kanzlei, weil das in der alten Kanzlei eine orientalische Band auftritt, glaube ich nicht.
Unwahrscheinlich.
Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp, man hört diese orientalische Musik auch nicht zu jedem Zeitpunkt im Jahr.
Also es war eine einmalige Sache.
Es war eine einmalige Sache hier. Aber an diesem Ort gibt es solche Veranstaltungen, wo unter anderem sowas auch zu hören ist.
Okay.
Eine grobe Idee, was euch da einfällt, wo viele Leute sind, die sich versammeln und wo man sowas hören könnte.
Ja gut,
was
schon ein Restaurant, weil in einem Restaurant kann ja schon eine Band auftreten, aber halt nicht in der alten Kanzlei.
Ist das eher eine Veranstaltung?
Oh, okay.
So, die CMT zum Beispiel, Gillespark, das ist jetzt da oben.
Ja, ja, genau, in der neuen Messe, ja.
Neue Messe.
Ah.
Ja, es geht in die richtige Richtung.
Okay, dass es ein Veranstaltungsort ist und die Gastronomie, die wir im Hintergrund gehört haben, die war nur so ansässig. Also ist das gar nicht, okay. Können wir vielleicht in die dritte Aufnahme reinhören?
Wir können selbstverständlich in die dritte Aufnahme hören.
Das heißt nämlich, bei uns dreht sich immer alles nur um Stuttgart. Gut wie im Schlechten, ja, meistens gut, manchmal auch nicht. Und heute kann ich Ihnen versprechen, zeigt sich Stuttgart von seiner besten.
Okay, jetzt habe ich natürlich einen eindeutigen Tipp. Aber ich möchte gerne unserem Gast einen Vortritt lassen, weil es geht ja auch darum, dass die Gäste raten. Vielleicht fragen wir erstmal, weil ich habe jetzt natürlich ein sehr gutes Gefühl, was das sein könnte. Was hast du denn gehört?
Sagt dir diese Stimme was oder worüber er geredet hat? Ein Ort, wo es hauptsächlich ausschließlich um Stuttgart geht.
Wo jemand eine Rede erhält wie er? Wo es auch eine Gastronomie gibt, deswegen I know where we are.
Naja, aber René. Volksfest war es nicht, ne?
Nee, auf keinen Fall.
Nicht der Fassanstich.
Nee.
Becky, was denkst du denn, wo es war?
Also, du weißt ja, was mein absolutes Lieblingsmuseum in Stuttgart ist. Deswegen würde ich vermuten, dass das mein absolutes Lieblingsmuseum in Stuttgart ist. Jetzt, René weiß nicht, was mein absolutes Lieblingsmuseum ist, aber jetzt muss er überlegen, was ist das Museum, was sich mit Stuttgart beschäftigt?
Aha.
Hast du irgendeine Idee?
Das Stadtpalais?
Ja, jetzt? Oh Gott, ja. Also ich wollte natürlich darauf hinaus. Also jetzt müssen wir nur gucken, ob der Patrick...
Also es gibt noch eine vierte Aufnahme und ich glaube, dann wisst ihr definitiv,
aber wir haben nie eine vierte Aufnahme.
Heute haben wir eine vierte Aufnahme.
Ich habe mich nämlich auch gewundert, warum gibt es eine vierte Aufnahme?
Heute
gibt's
ja
eine
schwere Frage.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Stadtpalais-Museum.
Ah, in meinem Lieblingsmuseum.
Stadtpalais war die richtige Antwort.
Tschüss. Okay, ja, also ich habe es mir ja gedacht, nachdem ich die dritte gehört habe, das war der Dr. Torben Giese, der Direktor vom Stadtpalais. Und wenn er sagt, es geht hier um Stuttgart, also die Stimme würde ich erkennen, ich gehe sehr gerne ins Stadtpalais, weil wie gesagt, ich lüge nicht, wenn ich sage, das ist mein absolutes Lieblingsmuseum. Hast du ein Lieblingsmuseum?
Ja, definitiv die Tate Modern in London.
Okay, also gut, ich wollte natürlich eigentlich von Stuttgart hören, aber Tate Modern ist natürlich herausragend, das stimmt. Und in Stuttgart, gibt es da was?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich in Stuttgart eigentlich relativ wenig kulturell unterwegs bin. Das haben wir wirklich sehr oft unterwegs gemacht und haben uns dort die Museen angeschaut, in den großen Städten, in Paris, den Louvre. In London eben die Tate Modern, da gehe ich jedes Mal in die National Gallery, Portrait Gallery in London. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Museum, wo ich regelmäßig hingehe, wenn ich in London bin.
Ja, dann musst du aber ja ins Kunstmuseum.
Ja.
Also ich sage jetzt nicht Staatsgalerie, aber Kunstmuseum wäre schon, das ist ja, ja schon ja. sehr modern, auch mit der Architektur und so. Aber es ist auch eine gute Überleitung, weil ich bin gespannt dann, René, wie du dich jetzt in unserem nächsten Segment schlagen wirst.
Die Schnellfeuerrunde.
Patrick, wie machen wir es? Willst du heute anfangen oder soll ich?
Ich fange heute an. Alles Wer ist klar. heute danach? René, Kessler oder Dinkelacker?
Dinkelacker.
Äffle oder Pferdle?
Äffle.
Das kam auch prompt.
Und mir fällt gerade ein, wir müssen eigentlich noch nachhaken. Wenn dein Vater hier den Friseursalon hatte, ja. dann bist du ja auch geborener Stuttgarter.
Ja, natürlich. Ich bin hier im Nebenhaus aufgewachsen.
Das hatten wir nämlich noch vergessen abzufragen. Das und stimmt, wenn du jetzt stimmt. bei Äffle und Pferdle keinen komischen Gesichtsausdruck und sofort geantwortet hast, dann war klar, dass du da damit aufgewachsen bist.
Wobei es schwierig ist, also ich bin ein Bastard, ein badisch-schwäbischer Bastard. Und das ist sehr schwierig, weil die beiden Lebensentwürfe von einem Schwaben und von einem Badenser sind eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Und du hast ständig zwei Affen auf der Schulter sitzen und der eine, der sagt immer, Mensch, gönn dir doch was und mach doch. Und der andere sagt, das braucht's nicht. Hin und her gucken, ne, auf wen du hören sollst. Ist nicht einfach.
Ja. Aber dann ist das jetzt spannend. Du hast Äffle gesagt, aber würdest du sagen, bist du mehr ein badisches Äffle oder mehr ein schwäbisches Äffle?
Oh.
Das ist der Unterschied. Also im Privatleben eigentlich eher ein Badenser, also ein Genießer. Und
beruflich eher
straight.
Das ist gut.
Das war gut in der Corona-Krise.
Ganz genau. Perfekt ausgeglichen. Gut, und dann habe ich jetzt noch zuletzt für dich. West oder Ost?
West.
West oder Nord?
West.
West oder Süd?
Süd.
Süd oder Mitte?
Süd.
Süd oder Cannstatt?
Cannstatt.
Cannstatt.
Ja. Wow, wir haben hier einen neuen Gewinner.
In dieser Folge, Grüße gehen raus an Bad Cannstatt.
Ja. Normalerweise.
Da habe ich tatsächlich 7 Jahre lang gelebt.
Ah.
Und sehr gern gelebt. Also. Da kommt meine Frau her.
Normalerweise ist es immer so, West is the best.
Und dieses Mal ist es Cannstatt.
Sehr ja. gut. Dann muss ich ja eigentlich überleiten mit VfB oder Stuttgarter Kickers?
Kickers.
Oh, das ist dann aber wieder, die Kickers sind ein Degerloch.
Believe in Blue.
Okay. Leutze oder Bad Berg?
Keins von beiden, ich hasse Schwimmbäder.
Auch eine klare Antwort. A la Turca oder Bay Kebab?
Bay Kebab.
Weil es hier in der Nähe ist?
Ja.
Altes Schloss oder Neues Schloss?
Neues Schloss.
Und zum Abschluss, Mercedes oder Porsche?
Porsche.
Natürlich. Ja, also ein Porsche auf den Hast du einen Porsche in der Garage?
Nein, um Gottes Willen, ich bin Friseur.
Ja, aber ein Friseur mit Modevergangenheit und hier gut aufgestellt, konservativ gearbeitet.
Naja, aber gut, also für den Betrag, den Porsche kostet, also der Porsche kosten würde, den ich gerne hätte, da kaufen wir lieber eine Eigentumswohnung.
Alles klar, das machen wir dann jetzt zu Weihnachten, oder?
Genau.
Wir sparen auf die Eigentumswohnung oder auf den Porsche, wie ihr wollt. Denn jetzt hier, oder ihr haut einfach das gesamte Geld in der Vorweihnachtszeit am Weihnachtsmarkt in Stuttgart unter dem Schillerdenkmal raus. Wollen wir unseren Zuhörenden schöne Weihnachten wünschen, wir machen eine kleine Pause,
wir
oder?
Wir machen eine kleine Weihnachtspause und wir wünschen euch ganz schöne Weihnachten, eine gute Zeit, erholt euch, wir werden es auch tun.
Jawohl.
Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder mit neuen Folgen vom Kesseltalk.
Genau so machen wir es. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.